Deutschlandfunk, Kultur heute.
Tuberkulose, Cholera, Masern oder Influenza. Krankheiten dieser Art verbreiten sich rasend schnell dort, wo viele Menschen auf engem Raum beieinander leben und sich Toiletten und Waschgelegenheiten teilen müssen. Enge Mietskasernen und Elendsviertel sind deshalb Brutstätten und Kontakthöfe für Krankheitserreger. Deshalb ist Seuchenschutz auch ein Thema für Architekten und Stadtplaner. Unser Architekturkritiker und Architekturhistoriker Nikolaus Bernau weiß mehr darüber und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Herr Bernau, wann haben die Stadtplaner und Architekten das denn verstanden, dass sie auch etwas für den Seuchenschutz tun können?
Im Grunde genommen ziemlich genau zur gleichen Zeit, als alle anderen es auch verstanden haben, nämlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis dahin war Stadtplanung, war auch Wohnungsplanung vor allem ein Teil der Feuervorsorge und der Sicherheitspolitik und der Verschönerungspolitik. Weil es geht darum, das Überspringen von Feuer zu verhindern, das heißt die physische Vernichtung von Kapital und von Eigentum. Und damit auch gleichzeitig eine Wertsteigerung zu erreichen, dass man mehr Luft rund um die Gebäude gehabt hat mit breiten Boulevards und Straßen und damit angezeigt hat, wir sind wohlhabender. Das waren die großen Projekte des 18. und 19. Jahrhunderts. Und das ändert sich dann eben fundamental in der Mitte des 19. Jahrhunderts und zum Ende des 19. Jahrhunderts hin, als an die Stelle des Feuers die Vorsorge vor Hygiene, vor Seuchen tritt und damit vor allem die Hygienepolitik.
Und können Sie das mal beschreiben? Wie veränderten sich die Wohnungen denn daraufhin?
Na, ganz radikal. Also erstmal veränderte sich städtebaulich etwas. Man versucht systematisch die Bevölkerungsdichte zu senken. 1924 beispielsweise schreibt die Stadt Berlin, also die damals ja schon berühmte größte Mietskaserne der Welt, vor, dass Häuser nur noch an der Straße gebaut werden dürfen. Dahinter die Hinterhöfe zu Gartenanlagen werden müssen, teilweise auch zu Kleingartenanlagen. Es gab andere Modelle, wie zum Beispiel den Zeilenbau, in dem also die Häuser völlig frei stehen, oder Reihenhäuser und Einfamilienhaussiedlungen. Und immer da ging es eben darum, Seuchen zu verhindern. Und in den Wohnungen ändert sich das ganz fundamental, dass das alles das, was bisher ganz am Rand stand, plötzlich in die Wohnung reinkommt. Also vor allem ist das mal ganz wichtig, die Toiletten und die Bäder. Das ist in der gesamten menschlichen Zivilisationsgeschichte und Wohngeschichte etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Normalerweise waren das Gehen aufs Klo, wenn man so will, und das Baden waren eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Deswegen gibt es diese großartigen Gemeinschaftsklos, zum Beispiel in Pompeji oder diese herrlichen Thermenanlagen in Rom, in jeder römischen Großstadt. Bis um 1900 herum wurden große Badanlagen in München oder in Berlin oder in Paris, eigentlich in allen großen Städten, gebaut, damit die Leute gemeinsam baden können. Und die Toiletten befanden sich unten auf dem Hof und man ist da im Grunde genommen auch gemeinsam hingegangen, aber sie waren eben nicht in der Wohnung. Und das ändert sich ganz radikal seit den 1890er Jahren etwa, beginnend wieder in Paris, wie meistens solche Sachen in Paris beginnen, Paris, London, Berlin, Wien, dass die Toiletten in die Wohnung hineingezogen werden. Das heißt, die Abfallausscheidung eines Haushaltes wird direkt gebunden an die Produktion der Nahrung. Das erschien vorherigen Generationen als zutiefst unhygienisch, auch als unmoralisch im Wesentlichen und ist überhaupt nur möglich gewesen dadurch, dass man ganz große Abwassersysteme aufgebaut hat. Mit denen war es nämlich erst möglich, den Abfall aus den Wohnungen direkt über Wasserspülung in ein gemeinschaftliches System zu entsorgen und dann raus auf die Rieselfelder zu bringen oder eben in die Spree zu kippen oder in die Flüsse überhaupt generell zu kippen oder anders zu entsorgen. Das heißt, man hat eine große technische Infrastruktur mit einem immensen Kapitalaufwand aufgebaut, um die Wohnungen zu entsorgen, nämlich von dem menschlichen Abfall. Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache, die damit zusammenhängt, dass man der Seuche vorbeugen wollte.
Also eine völlig neue Struktur in den Wohnungen. Und was passierte mit den Wohnräumen?
Na, ganz wichtig war einerseits, dass die Küchen sich verändert haben. Die Küchen wurden Hygieneräume. Das heißt, sie wurden zu Arbeitsküchen. Die Oberflächen wurden unglaublich glatt. Man hatte früher einfach schlichtweg einen Holztisch stehen, der konnte gescheuert werden und damit war die Sache erledigt. Seit den 1920er, seit den 1940er Jahren, damit der schwedischen Einbauküche vor allem, mit der Einführung des Nirosta-Strahls, werden Oberflächen geschaffen, die sozusagen klinisch reinwirken können. Wie in einem Hospital, wenn man so will. Es gibt ein ganz tolles neues Buch von Beatrix Colomina, die beschreibt diese Entwicklung der modernen Wohnkultur aus der Röntgenkultur heraus. Ganz Ganz interessantes Buch. Und das ist das eine. Das heißt, es wird sehr viel sauberer, übrigens keineswegs weniger arbeitsintensiv. Die Arbeit, die man sich sparte bei der Produktion von Nahrung, dadurch, dass man effizientere Wege hatte, die musste man dann plötzlich einsetzen für die Reinigung der Wohnung. Und in den Wohnungen entwickelt sich, in den Wohnräumen entwickelt sich eine ganz interessante Sache, dass nämlich die einzelnen Bewohnergruppen möglichst eigene Räume kriegen sollen, zunehmend. Zuerst kriegen die Eltern ein Schlafzimmer, da gibt es ein Jungs- und ein Mädchenschlafzimmer. Nach und nach, vor allem im Bürgertum, entwickelt sich die Idee, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer haben soll. Das hat auch sexualpolitische Gründe. Man wollte zu engen Kontakt zwischen Jungen und Mädchen verhindern. Das war die eine Sache. Aber es hatte eben auch etwas damit zu tun, jeder soll sein eigenes Bett haben. Jeder soll seine eigene Zahnbürste benutzen. Bis dahin dazu, was in Amerika vollkommen üblich ist, dass jedes Zimmer hat sein eigenes Bad. Das war in Europa hauptsächlich reduziert in den 50er Jahren darauf die Vorstellung, dass man im Schlafzimmer, in jedem Schlafzimmer ein Waschbecken hatte. Das hat sich inzwischen wieder erledigt ein bisschen. Aber diese ganze Idee, dass die Wohnung selber ein hygienischer, abgeschlossener Raum sein soll, das ist eine ganz moderne Erfindung und die ist ungeheuer einflussreich gewesen.
Warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis die Architekten das Thema Hygiene und Seuchenschutz für sich entdeckt haben?
Na, im Wesentlichen deswegen, weil man bis in die 1860er Jahre gar nicht wusste, was Krankheiten sind. Man hat gedacht, das wären irgendwelche schlechten Dämpfe, die aufstoßen oder schlechte Strahlungen oder sonst Ähnliches. Und erst als man Viren und Bakterien als Ursache von Krankheiten entdeckt hat, konnte man auch gezielt reagieren. Eben indem man zum Beispiel sowas wie eine Nirosta-Spüle erfindet, die man ununterbrochen putzen kann. Das zweite war, die Ignoranz der Oberschichten und des Bürgertums gegenüber den Armen, die ist bis weit in das 19. Jahrhundert hinein einfach atemberaubend gewesen. Man hat sich schlichtweg nicht dafür interessiert, wie die gewohnt haben. Das haben die Armen oft auch regelrecht internalisiert. Das heißt, sie wollten gar nicht unbedingt größere oder hellere oder modernere Wohnungen. Da gibt es große Debatten in den 1920er Jahren aus New York und aus Berlin und aus Paris, sind die sehr gut überliefert, dass die Armen gar nicht unbedingt in das ziehen wollten, was ihnen die modernen Architekten und Hygieniker dahingestellt haben, weil sie gesagt haben, das ist zu kalt. Wir müssen zu viel Geld aufwenden für so viel Platz. Wozu braucht denn jedes Kind um Gottes Willen einen eigenen Raum? Ist doch völlig unnötig. Und das ganz Dritte, was ganz zentral war, es waren auch unterschiedliche ästhetische Vorstellungen, die zum Tragen kamen. Das heißt, man wollte nicht unbedingt in so hellen Räumen wohnen. Und Licht war immer wieder ein Teil von Hygienepolitik. Auch große Fenster sind eine Sache gewesen, die viel Licht reingelassen haben und damit Bakterien zerstört.
Und denken Sie, dass die aktuelle Corona-Krise auch nochmal Folgen haben wird für den Wohnungsbau?
Also für Europa oder für Japan oder für die USA sicherlich kaum. Da sind die Hygienestandards ungeheuer hoch geworden. Das hat ganz viel mit der Demokratisierung von Gesellschaften zu tun, mit dem Einfluss, den Wähler gehabt haben, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, die eben über ihre Steuern bestimmt haben, gesagt haben, hallo, wir wollen jetzt auch anständige Wohnungen haben. Aber in der sogenannten dritten Welt oder in den sogenannten sich entwickelnden Ländern, da wird das sicherlich Einfluss haben. Das hat ja Gründe, dass China derzeitig so unglaublich viele neue Wohnungen baut. Da dreht sich einerseits um eine regelrechte Beschwichtigungspolitik, damit die Leute keinen Aufstand machen, aber das ist auch Seuchen- und Hygienepolitik. Man will die Leute in sauberer Umgebung wohnen lassen. Wir können ganz sicher sein, dass auch in Indien oder in Brasilien, wo es diese entsetzlichen Slums gibt, dass nach dieser Seuche die Debatte darüber, wie wohnt man und wie wohnen vor allem die Armen, die nämlich quasi der Seuchenherd sind aus der Perspektive der Reichen und der Mächtigen, wie wohnen die, die wird neu hochkommen. Denn man darf nie vergessen, auch im 19. Jahrhundert war die Wohnungsreform nicht etwa eine Sache der Mildtätigkeit, sondern es ging darum, der Revolution vorzubeugen.
Sagt unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Wir sprachen über Seuchenschutz als Aufgabe für Architekten und Stadtplaner. Vielen Dank für das Gespräch.